Impulse, der KPMG-Podcast.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen in einer neuen Folge von KPMG-Impulse. Heute widmen wir uns dem Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Ich freue mich sehr, hier bei unseren Experten begrüßen zu dürfen, den Herrn Sebastian Schlund, Universitätsprofessor an der TU Wien und daneben auch noch Präsident der ÖWGB, der Österreichischen Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik, sowie Leiter des Centers für nachhaltige Produktion und Logistik bei Fraunhofer Austria. Sehr herzliches Willkommen auf meiner Seite. Mein Name ist Andreas Tomek. Ich bin bei uns im Haus Partner und zuständig für das Thema Cybersicherheit und Technologie an sich und leite auch unsere Innovationsabteilung, die sich Lighthouse nennt. Ich freue mich sehr, hier heute mit Ihnen dieses Thema bespielen zu dürfen. Ja, und würde gleich gerne einsteigen in das Thema mit der ersten Frage: Was ist denn so Mensch-Maschine-Interaktion eigentlich und wie kann man die dann erfolgreich gestalten? Also welche Faktoren sind dabei wesentlich?
Herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zum Gespräch und danke auch für die Frage. Ja, Mensch-Technik-Interaktion, Mensch-Maschine-Interaktion ist eigentlich überall mittlerweile. Wir sind umgeben von Technologie im Privaten und im Beruflichen und Technologie ist an sich selber als Artefakt gestaltet und mit der müssen wir interagieren in beide Richtungen. Also als Mensch muss man die Maschine dahin bekommen, dass sie macht, was man möchte oder dass man sie zumindest an- und ausgeschaltet bekommt. Und andersrum muss die Maschine irgendwie über ihren Status auch informieren. Also ob was funktioniert hat, ob was nicht funktioniert hat oder ob eine Maschine noch auf einen Input von den Menschen wartet. Und das klingt so einfach. Es sind zwar nur zwei Kanäle vom Menschen zur Maschine und zurück. Auf der anderen Seite wissen Sie ganz genau, glaube ich, aus der privaten Lebenswirklichkeit, dass das gar nicht so einfach ist. Jeder, der früher mal vor ein paar Jahren noch rückwärts mit dem Auto gefahren ist und sich auf das Piepsen verlassen hat, bis es irgendwann mal nicht mehr gepiepst hat, der wird das sicherlich bestätigen können. So, weil Sie gefragt haben, was ist heute wichtig? Naja, das große Schlagwort ist Intuitivität. Also wir erwarten alle, dass Technologie intuitiv nutzbar ist. Jetzt ist das allerdings so ein bisschen eine schwierige Erwartung, weil Intuitivität heißt Erwartungskonformität. Und die kann, Herr Tomek, für Sie ganz anders aussehen als für mich. Die kann für jemanden, der 20 Jahre an einer Maschine gearbeitet hat in der Produktion, anders aussehen als für jemanden, der mit 20 eigentlich jetzt schon mit Smartphones aufgewachsen ist und für den Interaktion aus, ich sag mal, abgerundeten Rechtecken besteht als Apps auf seinem oder ihrem Handy. Also die Frage, wie man erwartungskonform die Interaktion mit einer Maschine umsetzt, die ist gar nicht so einfach, weil die am Ende auch abhängig ist von jeder einzelnen Person. So, das Ganze sollte noch irgendwie attraktiv sein, also Technologienutzung sollte Spaß machen, auch das kennen Sie vom Smartphone. Das sollte man eigentlich in jede Technologienutzung übertragen, auch im beruflichen Kontext, auch in der Produktion. Auf der anderen Seite sollte die Technologienutzung nicht von der eigentlichen Wertschöpfung ablenken. Kann man im privaten Lebensumfeld diskutieren, da vielleicht schon, da ist die Nutzung mit Technologie an sich schon ein Mehrwert für einige von uns, schließe ich mich auch nicht aus, aber in wertschöpfenden Prozessen sollte es möglichst gut integriert sein und ist auch wichtig, aus den Arbeitswissenschaften sollte den Nutzer weder über- noch unterfordern. Überfordern ist, glaube ich, einfach zu verstehen. Wenn ich wissen, wie man eine Maschine bedient oder wie man mit den Rückmeldungen umgeht, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir es klären, das ist immer schwierig. Unterforderung ist, glaube ich, erklärungsbedürftiger. Naja, Maschinen substituieren in der Regel nicht Menschen in Prozessen, sondern unterstützen die. Und dann sollte der Nutzer irgendwie auch verstehen, was die Maschine tut und den Gesamtprozess verstehen und nicht irgendwie geistig abschalten, also kognitiv unterfordert sein. Ansonsten haben wir ein Problem immer dann, wenn eine schwierige Situation eintritt. Dann weiß der Nutzer oder die Nutzerin dann vielleicht nicht mehr, wie er oder sie reagieren muss. So viel mal zur Einleitung zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion.
Das war schon ein sehr schöner und sehr breiter Überblick. Und vielleicht gehen wir gleich mal in ein paar Aspekte davon rein. Sie haben ja schon vorher gesagt, möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst intuitiv. Jetzt ist ja das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde. Was verändert sich denn durch KI jetzt in dieser Mensch-Maschine-Interaktion? Was kann das da beitragen?
Es verändert sich sehr viel. Also künstliche Intelligenz, ja, ich möchte jetzt gar nicht über die Intelligenz reden, ne, aber ich glaube, das wird eine längere Diskussion und vielleicht auch eher philosophische, ob jetzt Maschinen so intelligent sind oder werden wie wir als Menschen. Das ist gar nicht mal das Thema. Mich interessieren vor allem Die Methoden, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, insbesondere im Bereich der Bildverarbeitung, des maschinellen Sehens und der Verarbeitung von Sprache beziehungsweise von Texten. Und das ist extrem wirkmächtig geworden, auch nicht erst seit gestern, sondern schon über die letzten Jahre und eigentlich Jahrzehnte. Und da kann man viel machen. Also Sensorik ist viel besser geworden. Also Bildauswertung und deren Interpretation ist sehr, sehr, sehr mächtig. Textauswertung genauso. Und das kann man natürlich nutzen, um die Interaktion mit Maschinen zu verbessern. Also wenn ich besser weiß, wie mein Kontext aussieht, dann kann die Maschine sich darauf anpassen, adaptiv werden und mich unterstützen. Ja, Sie kennen das auch aus Ihrem privaten Umfeld. Wenn Ihr Handy weiß, wo Sie gerade sind, kriegen Sie vielleicht Informationen auf der Basis Ihres Ortes angezeigt. In Klammern. Ob das für Sie gut oder schlecht ist, ist nochmal ein anderes Thema. Und dass das personenbezogene Daten benötigt, darüber reden wir vielleicht gleich nochmal. Aber die Sensorik haben wir und da können wir viel, viel bessere, viel, viel intuitivere Mensch-Maschine-Interaktionen hinbekommen. Und das Zauberwort bei uns in der Community sind die sogenannten Natural User Interfaces, also Mensch-Maschine-Schnittstellen, die wirklich, ich sag mal, so funktionieren, wie Menschen miteinander interagieren, also keine Texteingabe benötigen, auch nicht unbedingt eine grafische Schnittstelle sind, wie ein abgegrundetes Rechteck für Ihre App, sondern vielleicht Sprache sind, vielleicht Gesten, vielleicht Prozess integriert. Ja, wenn mein Arbeitssystem so intelligent ist, dass ich weiß, was mein nächster Prozessschritt ist und sich dahin anpasst, wenn mein Material schon dahinstellt, die Informationen schon dort projiziert, wo ich gerade hingucken werde, dann sind wir im Bereich von wirklich, ich sag mal, natürlicher Interaktion mit Maschinen. Und das ist cool und das trägt zu vielen der Themen bei, über die wir gerade geredet haben. Und letzter Punkt, jetzt mal doch noch zur Intelligenz zurückzukommen. Natürlich können wir Entscheidungsunterstützung verbessern über mehr Daten und, ich sag mal, eine Datenauswertung, die auch die Kognition von einzelnen Menschen übersteigt. Der große Hype um Large Language Models, gerade Richtung ChatGPT, der ist ja nicht umsonst da. Der ist da, weil wir dort eine Dimension erreicht haben von Entscheidungsunterstützung, von Auswertung von vielen Daten, die super ist, die viele neue Nutzungsmöglichkeiten
haben. Da haben Sie wichtige Punkte angesprochen, natürlich. Und vor allem, wie Sie auch schon gesagt haben, nur weil heute was noch nicht optimal funktioniert und vielleicht noch nicht das natürliche Interface ist, heißt das ja nicht, dass es morgen schon da ist. Wir sind da ja auf einer exponentiellen Entwicklung, sobald etwas digital ist. Und dementsprechend wird es natürlich sehr schnell, sehr spannend und übersteigt auch teilweise unsere Vorstellungskraft. Und da kommen wir vielleicht auch gleich ein bisschen zum Thema Arbeit. Jetzt haben wir sehr viel über den privaten Bereich gesprochen. Aber die Produktionsarbeit der Zukunft hat ja auch sehr viel mit Technologie zu tun, also Stichwort Industrie 4.0 und Co. Und da gibt es ja aber nicht nur die Sensorik, die ja immer oft angesprochen wird, sondern natürlich auch neue Modelle, also Dinge wie Exoskelette und Cobots und andere Assistenzsysteme. Wie sicher ist denn diese Schnittstelle? Kann ich darauf vertrauen, dass dieser Roboter mir wirklich hilft oder wird er mir irgendwann mal auf die Füße steigen oder mich umbringen?
Jein. Vielleicht starte ich mal mit dem Anfang. Also in der Produktion, glaube ich, sind zwei große Bereiche, die spannend sind und noch spannender werden. Das eine ist die kognitive Assistenz, gerade über die sogenannte Augmented Reality, also Informationsüberblendung ihrer realen Arbeitsumgebung, die sich auch, wie schon gesagt, anpasst an das, was sie tun, was sie brauchen und was sie benötigen. Das ist ein Thema, was schon ein paar Jahre läuft, was aber ganz ehrlich noch nicht richtig industriell nutzbar ist und gerade auch nicht in die wirkliche Arbeitsgestaltung eingebunden ist. Wenn das passiert, hat es das Potenzial, jeden Arbeitsplatz zu unterstützen. Gleiches gilt für physische Assistenz, für Fähigkeitsverstärker wie Exoskelette, also körpergetragene Stützstrukturen, aktiv oder passiv, also mit eigenem Antrieb, mit eigenen Antrieben, beispielsweise in den Gelenken, bei einem Oberkörper-Exoskelett oder einer Hüftunterstützung oder passiv mit so Federstrukturen, um physische Tätigkeiten zu unterstützen. Und der zweite Bereich in dem physischen Bereich sind die sogenannten Cobots, also Roboter, die für die Kollaboration, also die Zusammenarbeit mit den Menschen ohne Schutzzaun in einem Arbeitsprozess gemacht sind. Beides, also Exoskelette und Cobots, sind eigentlich Universalwerkzeuge, die ja Riesenpotenzial haben, aber ganz ehrlich, die sind noch nicht richtig in der industriellen Umsetzung angekommen. Das liegt unter anderem an dem Sicherheitsthema, Sie haben es gerade angesprochen, wobei man hier, glaube ich, heute und morgen unterscheiden müssen. Also heute reden wir eher über Personensicherheit, im Englischen Safety, also über die Frage, ob mir ein Roboter oder ein technisches System wehtut, wehtun kann. Morgen reden wir wahrscheinlich eher über Security, also über Datensicherheit. Die Systeme sollen ja irgendwo vernetzt sein. Insofern schaffe ich mir immer Angriffsflächen, auch solche Systeme dann irgendwo zu manipulieren. Es gibt natürlich auch Lösungen dafür. Das Ganze muss gestaltet werden. Heute würde ich sagen, die Systeme sind im Einsatz sicher, aus einem ganz einfachen Grund. Die meisten von den Systemen sind eben nicht vernetzt irgendwie mit dem Internet über eine IP-Adresse oder ähnliches. Und wir haben eine sehr, sehr rigide Gesetzgebung hinsichtlich der Personensicherheitsanforderungen, die eher dazu führt, dass wir viele Anwendungsmöglichkeiten meines Erachtens eher überregulieren. Ja, was gut ist, weil wir so sicher sein können, dass durch einen Cobot kein Mensch wirklich im schlimmsten Fall getötet oder verletzt werden kann. Ich glaube, das sind wir weit entfernt. Auf der anderen Seite sind die Aufwendungen in Richtung Zertifizierung und sicherer Schutzausrüstung sehr, sehr hoch und verhindern viele sonst sinnvolle Anwendungen.
Vielleicht anschließend gleich an die Frage, um in der Arbeitswelt auch zu bleiben, welche Auswirkungen hat das dann jetzt quasi auf unsere zukünftige Arbeitswelt? Und wenn Sie da gleich ein bisschen einen Ausblick geben könnten, sage ich jetzt einmal auch natürlich immer die populäre Frage, wird dann die Maschine oder die Maschinen oder die KI uns als menschliche Arbeitskräfte dann obsolet werden lassen? Wie schaut da die Zukunft aus? Was ist Ihr Blickwinkel drauf?
Vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt an. Also wenn ich jetzt über Zukunft rede, dann versuche ich den Bereich zu sehen, den ich denke, abschätzen zu können. Also über die nächsten 10, vielleicht 15 Jahre traue ich mir eine Aussage zu. Darüber hinaus tut es mir leid, das schaffe ich einfach nicht. Und die Aussage basiert auf, sag mal, den Vergangenheitseinschätzungen und dem, was wir an Technologie und Prozessen heute sehen. Und da bin ich absolut überzeugt, dass menschliche Arbeit auch in 15 Jahren noch sehr notwendig sein wird in vielen Bereichen und wir keine Substitution von größeren Jobbereichen durch neue Technologien haben werden. Weder aus der Automation noch aus dem Bereich künstlicher Intelligenz. Und der Grund ist relativ einfach. Neue Technologien ersetzen in der Regel Tätigkeiten und nicht Jobs. Also wenn wir jetzt einen Cobot haben, der besser Teile handhaben kann, dann kann er das 24 Stunden am Tag machen und 7 Tage die Woche. Das ist sicher besser, als ich das kann. Auf der anderen Seite bin ich, wie jeder von unserer Spezies, in ein paar Bereichen jedem handelsüblichen Cobot überlegen. Nämlich insbesondere, wenn es um Arbeiten oder Problemlösungen in unbekannten Umgebungen geht. Also das Thema haben wir. Arbeitsteilung wird sich verändern. Also manche Tätigkeiten werden automatisiert. Da bin ich sicher. Das ist aber nichts Neues. Das machen wir mindestens mal seit den Anfängen der Industrialisierung, wahrscheinlich schon länger. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand noch die Tätigkeiten im Ackerbau und in der Viehzucht machen würde, wie vor 100 Jahren oder 150 Jahren. Das ist sehr gut. Insofern fallen Tätigkeiten weg. Dadurch verändern sich Jobs, Jobprofile. Und das kann im Einzelfall dazu führen, dass sich auch einzelne Jobs, dass die weniger werden oder wegfallen werden, gesamtwirtschaftlich. Hat die Vergangenheit immer gezeigt, dass es nicht weniger Jobs werden, sondern eher mehr. Ist auch keine Garantie für die Zukunft, aber ich sehe auch nicht die große Trendumkehr. Und im Einzelfall müssen wir uns als Gesellschaft darum kümmern, dass bestimmte Jobprofile, wo vielleicht auch Personen arbeiten, die es aus unterschiedlichen Gründen wir nicht mehr umqualifizieren können über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass wir das auch sozial irgendwo abfedern. Aber da bin ich mir sicher, dass das kein Bereich ist in Österreich, der in die Zehntausende oder Hunderttausende
arbeitet. Jobprofile ist ein Punkt, den ich gleich ansprechen wollte. Ich habe irgendwann mal gelesen, ich werde nicht durch eine AI ersetzt, sondern durch jemanden, der eine AI bedient. Und da geht es aber dann gleich natürlich in die Qualifikation rein. Und da ist natürlich die Frage, was braucht man denn an qualifizierten Fachkräften? Wie kommt man zu denen? Welche Art von Nachwuchsförderung, Ausbildung brauche ich, um in diesem Umfeld, sage ich jetzt mal, sowohl als Land als auch als Region, EU, hier auch dementsprechend dann vorbereitet zu sein und sind wir schon da und welche Maßnahmen brauchen wir?
Das ist eine Frage, die ich tatsächlich nur schwer beantworten kann. Nicht, weil ich mir dazu keinen Gedanken gemacht habe, sondern weil die sich, glaube ich, nur schwer oder sehr, sehr trivial grundsätzlich beantworten lässt. Warum? Weil dadurch, dass einzelne Tätigkeiten automatisiert werden und sich die Arbeitsteilung ändern sich die Jobprofile ganz, ganz unterschiedlich. Und es führt natürlich auch dazu, dass bestimmte Jobprofile zusammenwachsen. Nehmen wir mal ein Beispiel raus, das ist das Jobprofil des Instandhalters oder der Instandhalterin. Das hat sich massiv geändert, in der Regel höherer Automatisierungsgrad der Maschinen. Früher waren die Tätigkeiten der Instandhaltung eher, ich sag mal, so regelmäßige Wartungstermine, sehr viel, ich sag mal, vorhersehbare, repetitive, auch physische Arbeit an der Stelle. Heute haben wir es eher mit so einer Mischung kognitiver und physischer Tätigkeit zu tun, die weniger planbar geworden ist und die viel, viel präziser und schneller durchgeführt werden muss. Warum? Weil die Maschinen, dadurch, dass mehr automatisiert ist, sind es teurere Maschinen. Das heißt, jeder Stillstand kostet mir im Zweifel mehr als noch vor 10 oder 20 Jahren. So heißt, meine Instandhalter, Instandhalterinnen der Zukunft, die müssen neue Technologien bedienen können. Die müssen in der Lage sein können, auch Entscheidungsunterstützung zu hinterfragen. Gleichzeitig am Ende des Tages fallen immer noch Komponenten aus und die muss man dann auch noch physisch tauschen. Also die motorischen Fähigkeiten unter Zeitdruck und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, die sind eher noch wichtiger in Zukunft als heute. Also warum führe ich das Beispiel an? Um zu zeigen, dass es sowohl kognitiv als auch physisch Konsequenz hat bei den Fähigkeiten und Fertigkeiten und um zu zeigen, dass, sag ich mal, dieser Kurzschluss zu sagen, am Ende sitzen wir alle nur da und geben einen Prompt ein für eine KI und die löst uns alle Probleme, das wird sich wohl nicht spielen, ist zumindest meine Einschätzung
dazu. Jetzt machen wir diesen Podcast und ja auch dieses Interview vor allem für Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen, aber natürlich auch für Menschen, die Unternehmen führen oder besitzen. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was kann man denen mitgeben? Ja, was soll man denn konkret tun, um seine Firma dementsprechend auf diese Themen vorzubereiten? Braucht es da eigene Personen mit dementsprechenden Skills, vielleicht sogar im Vorstand, im Aufsichtsrat? Und muss ich da jetzt dann in Zukunft quasi mich darauf einstellen, dass ich Technologie, KI, Mensch-Maschine-Experte und Expertinnen quasi brauche in diesen Rollen?
Gute Frage. Da würde ich eine ganz einfache Antwort versuchen. Also jedes Unternehmen, was, ich sag mal, die in der Vergangenheit zukunftsorientiert gehandelt hat, das hat heute schon mindestens eine, hoffentlich mehrere Personen in Verantwortung, die das Thema Digitalisierung als Aufgabe haben. Und das kann eine Einzelfunktion sein, über ein CDO oder ähnliches, auch im Aufsichtsrat irgendwie verankert. Und von denen würde ich erwarten, dass sie das Thema künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf die jeweilige Domäne ohnehin sich schon anschauen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten die das dringend mal machen. Ich glaube, es braucht dafür keine Spezialfunktion oder einen Spezialposten, aber das Thema, was früher Digitalisierung hieß, dann irgendwann digitale Vernetzung, je nach Domäne, Industrie 4.0 oder was auch immer, und heute künstliche Intelligenz, das wird nicht weggehen. Ja. Das ist da, um zu bleiben. Insofern muss es auch jeder zumindest mal in der Domänenkonsequenz
verstanden. Die bei uns bleiben werden, jetzt sind Sie ja auch Leiter des Centers für nachhaltige Produktion. Nachhaltigkeit und ESG sind ja die Themen schlechthin jetzt aktuell. Natürlich meine Frage in Richtung, inwieweit kann diese Mensch-Maschine-Interaktion und auch die bereits genannten Technologien dann auch tatsächlich beim Erreichen unserer Klimaziele unterstützen? Kann man da mittels Robotik nachhaltiger und ressourcenschonender dann irgendwann einmal produzieren?
Davon gehe ich eigentlich komplett aus. Vielleicht ist dieser Bezug auf Robotik oder Mensch-Maschine-Interaktion und Nachhaltigkeit sogar zu klein gedacht. Also der große Treiber heute ist digitale Vernetzung. Und das treibt ja auch Robotik an und Mensch-Maschine-Interaktion. Die bestehen ja auch zu 80% am Ende aus einer guten Datennutzung. Und wenn ich das besser und durchgängiger hinbekomme und heute Transparenz habe über meine beispielsweise Stoffflüsse und Stoffkreisläufe, dann kann ich die auch besser steuern. Ja, dann brauche ich weniger Puffer, dann brauche ich weniger Material, dann kann ich besser meine Ressourcen einsetzen, auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Dann weiß ich vielleicht auch besser, in welchem Zustand meine Produkte im Feld sind und kann auch Kreislaufwirtschaftsansätze fahren, die heute nicht gemacht werden, weil die Leute gar nicht wissen, wo die Produkte im Feld sind, ob die überhaupt wieder eine Möglichkeit haben, ins Unternehmen zurückzukommen und in welchem Zustand sie ankommen. Also diese Transparenz durch Daten, die Robotik, Mensch-Maschine-Interaktion, aber vieles andere antreibt, ist einer der großen, großen Hebel, glaube ich, Richtung Kreislaufwirtschaft. Und weil Sie ja Nachhaltigkeit angefragt haben. Kreislaufwirtschaft ist ja nur ein Teil von der Nachhaltigkeit, gerade im Bereich der ökologischen Teile. Gute Mensch-Maschine-Interaktion, wenn ich die gut gestalte, möglichst intuitiv, möglichst inklusiv, dann zahlt das auch positiv ein auf die soziale Dimension der Nachhaltigkeit. Dann kriege ich attraktivere Arbeitsplätze hin, die besser sich auf die Menschen, die dort arbeiten, anpassen können. Und das ist per se mal nachhaltiger in eigentlich jedem Bereich, über den wir reden. Und vielleicht an der Stelle sei mir noch der Einschub erlaubt. Wir diskutieren ja heute nicht mehr über Substitutionen von Arbeitsplätzen und Menschen. Wir diskutieren heute über Arbeitskraftmangel. Ich hätte fast gesagt Fachkräftemangel, aber das stimmt ja nicht. Es war früher Fachkräftemangel, heute ist es Arbeitskräftemangel. Also egal ob Fachkraft oder nicht. Und wir werden in den nächsten Jahren einiges investieren müssen, damit beispielsweise Arbeitsplätze in der Produktion überhaupt so attraktiv sind, dass Leute da noch arbeiten wollen und arbeiten werden. Und da sind wir beim letzten Punkt der Nachhaltigkeit. Meines Erachtens ist Wirtschaft dann nachhaltig, wenn es auch wettbewerbsfähig ist. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir auch in Österreich in den nächsten Jahren einen starken industriellen Kern haben, weil da ein Großteil des Wohlstands, den wir heute haben und auch hoffentlich wollen, dass unsere Kinder den haben werden, der resultiert irgendwo aus der Industrie. Und ich sag mal, Industrie dahingehend zu bringen, dass sie zwar super ökologisch nachhaltig ist und super sozial nachhaltig, aber nicht mehr wettbewerbsfähig, wird dazu führen, dass wir am Ende gar keine Industrie mehr in Österreich haben. Und ich glaube, dann sind wir auch aus Nachhaltigkeitsthemen nicht in die richtige Richtung.
Ja, das ist doch ein sehr schöner und auch optimistischer Abschluss unseres Interviews. Ich würde gerne auf dem Punkt bleiben. Ja, darf mich nochmal bei Ihnen bedanken für dieses wunderbare Interview mit Herrn Sebastian Schlund und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal bei KPMG Impulse. Besten Dank.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.